Nachdenkseiten. Die kritische Website. Corona geht, der Krieg kommt. Kriegsprotokoll über viele Kriegsfronten. Teil 3. Teil 1 und 2 finden Sie verlinkt innerhalb des Artikels. Von Wolf Wetzel. In diesem Drehbuch geht es nicht darum, möglichst alles zu dokumentieren. In Kriegen ist das große Drehbuch immer gleich. Wenn man die gute und die böse Seite markiert hat, dann sieht man immer dieselbe Rollenverteilung. Auf der Seite der Bösen stehen Männer in Glanz und Pose, auf der Seite der guten Menschen, die alles verloren haben. Aalglatte, reglose Gesichter auf Seiten der Bösen, auf Seiten der Guten schaut man in viele traurige, niedergeschlagene Gesichter. Auf der Seite der Bösen kalt planende, die viel Raum einnehmen, auf Seiten der Guten hilflose und schutzlose Menschen möglichst eng beieinander. Für die Bösen sprechen emotionslose Menschen und für die Guten dürfen Menschen etwas sagen, die man ansonsten gar nicht hören würde. In diesem Tagebuch geht es also vielmehr darum, auf die Kleinigkeiten, Besonderheiten zu achten, die weit über den Tag hinaus von Bedeutung sind, also aus dem Kriegsnebel hervorscheinen. 12.03.2022, Tag 17. Obgleich der Krieg in der Ukraine weitergeht, gibt es heute zum ersten Mal keine Sondersendungen. Am Krieg kann es nicht liegen, aber vielleicht am Verlauf, der doch ins Grübeln bringt. Zum anderen stehen da Biowaffenlabore der USA im Weg, die man nun geräuschlos aus der Kampfzone bringen will. Es ist kein Geheimnis, dass die US-Regierung das selbst unterschriebene Verbot von Biowaffen dauerhaft und systematisch dadurch bricht, indem sie sie, wie ihre Foltergefängnisse, in Drittstaaten auslagert. Unglücklicherweise stößt man jetzt auf über 20 Biolabore made in USA in der Ukraine. Zum anderen sind die Erfolge der russischen Armee doch bedeutsamer, als es der immer wieder heldenhafte und erfolgreiche Kampf der Ukrainerinnen vermuten lässt. Warum sonst dringen jetzt die französische und die US-Regierung auf einen Waffenstillstand? 13.03.2022, Tag 18. In Frankfurt, wie in vier weiteren Städten, wurde zu Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine am 13.03.2022 aufgerufen. Nach Veranstaltungsangaben beteiligten sich daran etwa 120.000 Menschen. Zitat: Stopp den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine. Unter diesem Motto ruft ein breites Bündnis aus mehr als 50 Organisationen für Sonntag zu Großdemonstrationen in fünf deutschen Städten auf. Frankfurt ist mit dabei. Tausende Menschen werden in der Mainstadt ein Zeichen gegen den völker- und menschenrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands setzen und für ein Europa des Friedens, der Solidarität und der Abrüstung auf die Straße gehen. Solidarität mit den Ukrainerinnen ist das Gebot der Stunde. Unser Ziel sind Friedensverhandlungen, die in einem atomwaffenfreien Europa gemeinsamer Sicherheit, des Friedens und der Abrüstung unter Einschluss von Ukraine und Russland münden. Wir bekennen uns zum Ziel gemeinsamer Sicherheit und fordern eine aktive Friedenspolitik. Zitat Ende. Wie schwammig und gewollt unkonkret über gemeinsame Sicherheit und Friedensverhandlungen geredet wird, hat einen Grund. Man will nicht im geringsten über all die Friedensverhandlungen reden, die bereits stattgefunden haben und die man bewusst und vorsätzlich gegen die Wand hat fahren lassen. Das würde das Bild des kriegslüsternden Putin nur stören. Das ist ganz und gar nicht gedankenlos, denn die Rednerinnenliste für die Friedensdemonstration in Frankfurt hat es in sich. Ganz oben auf der Liste stand Peter Feldmann von der SPD und Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt. Peter Feldmann hat also auf einer Friedensdemonstration geredet. Er gehört der Partei an, die faktisch und ganz materiell auf Seiten der Ukraine kämpft, also nicht nur politisch Partei ergreift, sondern massiv mit Waffenlieferungen die Ukraine unterstützt. Und er gehört der Partei an, die 100 Milliarden Euro aus dem Nichts heraus bereitstellt, um sich noch mehr Krieg leisten zu können. Wenn also Peter Feldmann auf einer Friedensdemonstration reden kann und darf, dann wäre es doch nur konsequent, wenn auch Rheinmetall, Heckler und Koch und die Bundeswehr Rederecht bekämen. Schließlich ist gerade letztere geradezu prädestiniert für Friedensarbeiten schon sehr lange. erinnert sei an den Verteidigungsminister Peter Struck, SPD, der bei vollem Verstand 2004 ganz ungeniert feststellte, die Bundeswehr ist die größte Friedensbewegung Deutschlands. Was dort nicht zu hören war, brachte der serbische Präsident Vučić zur Sprache. Sie erzählen uns von der territorialen Integrität der Ukraine und zeigen uns leere Kinderwagen. Warum hat man uns keine leeren Kinderwagen gezeigt? Wissen Sie, was den Menschen in Serbien nicht klar ist? Warum haben Sie das 1999 nicht zur Sprache gebracht? 14.03.2022, Tag 19. Eine Militärbasis nahe der polnischen Grenze wurde durch die russische Luftwaffe zerstört. Zitat: Seit dem Angriff auf einen ukrainischen Militärstützpunkt in der Nähe von Lviv, der sogar im Nachbarland und NATO-Mitglied Polen den Himmel erleuchtete, ist klar, die Situation ist sehr brenzlig. Manche Politiker sprachen schon vor Wochen von einem möglichen Dritten Weltkrieg. Zitat Ende, waz.de vom 14.03.2022. Also die einen bereiten uns auf einen Weltkrieg vor, der US-Präsident auf einen dritten Weltkrieg, über den er selbst bestimmt, wo und wie er stattfindet. In der Tat hat er es schwer, sich zu entscheiden zwischen einem Krieg mit China und dem gegen Russland. Und dann Onkel Scholz, der sich mit seinem türkischen Kollegen Erdogan trifft und dort den idealen Ort ausgemacht hat, um uns allen mitzuteilen, Zitat: Halten Sie inne! Damit ist Putin gemeint, der Verfasser. Es kann nur eine diplomatische Lösung geben. Zitat Ende. Das bezieht er sehr engstirnig auf Russland, während sich Erdogan heimlich totgelacht haben muss, der seit Monaten einen Angriffskrieg in Syrien führt und Diplomatie nur etwas für Opfer hält. Ein Angriffskrieg gegen die kurdischen Selbstverwaltungsgebiete, den die NATO und die freie Welt für kompliziert und doch nicht ganz falsch halten. 15.03.2022, Tag 20. Die Sondersendungen zum Krieg in der Ukraine staffieren nun den politischen Hintergrund aus. Fast eine Stunde lang konnte man einer Homestory über den ukrainischen Präsidenten folgen, Zelensky, ein Präsident im Krieg. Es war eine Heidi Klum-Show mit einem Catwalk für einen talentierten Präsidenten. Kein Wort, keine Passage über all die politischen und militärischen Machtstrukturen hinter dem Ex-Komiker. Keine Auskunft, wie viele Oligarchen dort das Sagen haben? Oder eine Antwort auf die Frage, witzelt Zelensky die Präsenz von profaschistischen Kräften in der Politik und in der Armee weg oder braucht er sie? Parallel dazu die dunkle Seite, Russland. Dort herrscht nur Kriegspropaganda. Fast alle Medien sind auf Regierungs- und Kriegskurs. Die oppositionellen Stimmen und Sender werden mundtot gemacht bzw. geschlossen. Dann eine Stimme, die sich erhebt, exakt 6 Sekunden. Eine Frau läuft durchs Bild des russischen Staatsfernsehens und prangert auf einem Plakat den Krieg an, nennt ihn beim Namen. Kein Krieg, stoppt den Krieg, glaubt nicht der Propaganda, sie lügen euch hier an. Die Frau, ihr Mut, wird bejubelt. Und in Deutschland? Wo läuft hier eine Person durch staatsnahe Fernsehen und erinnert daran, dass es Angriffskriege in Europa schon vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine gab? Nicht einmal diese eine Person gibt es hier. 16.03.2022, Tag 21. Der ukrainische Präsident Zelensky meldet sich mit einer bemerkenswerten Lageeinschätzung und Weltkenntnis zu Wort, die er an den US-Präsidenten Joe Biden richtet. Zitat: Ich wünsche Ihnen, der Anführer der Welt zu sein. Der Anführer der Welt zu sein bedeutet, der Anführer des Friedens zu sein. Zitat Ende. Viel mehr Comedy geht nicht in so wenigen Worten. Ein Land, das unentwegt Angriffskriege führt, den Frieden stört, wo er ihnen nicht passt, Regierung stürzt, die ihnen nicht genehm sind, Länder okkupiert, wenn er darauf Lust hat, zum Anführer des Friedens zu machen, dann sollte man auch die Mafia zur Antikorruptionsbehörde ernennen. Gleichzeitig erfährt man von der Verhandlungsfront, dass die russische Regierung einen neutralen Status für die Ukraine fordert, der mit Sicherheitsgarantien versehen werden soll. Es ist eine sehr kleine Forderung im Verhältnis zu dem, was es an 2+4 Verhandlungszusagen gab. Die ukrainische Regierung lehnt ab. Am Ende des Tages kommt der Ex-Außenminister Joschka Fischer im Heute-Journal des ZDF zu Wort. Gefragt, was mit der geliebten europäischen Friedensordnung sei, sagte er selbst vergessen und verloren, dass Putin diese beendet habe. Selbstverständlich gehört zum wirklich freien Journalismus, dass man mit Blick auf den Kosovo-Angriffskrieg 1999 nicht nachfragt, ob er alle Tassen im Schrank habe. 17.03.2022, Tag 22. Unentwegt kommen Vorschläge, wie man aus dem Krieg in der Ukraine einen Weltkrieg machen könnte. Die bewährte Methode ist, dass man eine Situation herbeiführt, in der man sich verteidigt. Das macht man zum Beispiel, indem man NATO-Soldaten auf ukrainischem Gebiet stationiert und wartet, bis sie sich verteidigen müssen. Zitat: Die Bereitschaft, bei vollem Bewusstsein das Risiko eines Dritten Weltkriegs und damit zugleich die Gefahr eines nuklearen Infernos in Kauf zu nehmen, ist in der NATO zwar noch nicht mehrheitsfähig, aber konstant vorhanden und wird von mächtigen Propagandisten etwa aus dem Hause Springer, Bild, Welt, Politico befeuert. Offenkundig sind Teile der westlichen Eliten umstandslos bereit, zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele die Welt in den Abgrund zu reißen. Darauf, dass diese Bereitschaft nach dem Ende des Ukraine-Kriegs und vor künftigen Konflikten verschwände, deutet nichts hin. Die Neue Züricher Zeitung kommentierte dies kürzlich entgeistert: Wahnsinn! NZZ vom 4.3.2022, Zitat Ende, germanforeignpolicy.com vom 17.3.2022. Dafür braucht man mehr Öl von Terrorstaaten wie dem Iran, um Terrorstaaten wie Russland zu ruinieren. Das ist logisch und wertebasiert und führt geradewegs in den Iran. Der Atomvertrag zwischen den USA und dem Iran, den die USA aufgekündigt hatten, soll jetzt neu ausgehandelt werden. Das hat Mafia-Charme. Was jahrelang nicht gelingen sollte, scheint jetzt kurz vor dem Abschluss zu stehen. Denn die Erpressungsmethode der USA, Irans Ölexport zu sabotieren, soll nun zum Geleit- und Schmiermittel avancieren. Die US-Regierung braucht das iranische Öl, das sie bislang boykottiert hat, um den Boykott von russischem Öl zu kompensieren. 18.03.2022, Tag 23. Es werden wieder Vorwürfe erneuert, die russische Armee greife auch zivile Ziele an, unter anderem das Theater in Mariupol. Ich bekomme einen Link, in dem 1999 ein US-Senator die Bombardierung Belgrads und die Entsendung amerikanischer Piloten begrüßt, um alle Brücken über die Donau zu zerstören. Wenn ich das richtig einordne, dann sind das zivile Ziele. Der US-Senator hat auch einen Namen, Joe Biden. Über 20 Jahre später erinnert er sich, dass Theater zivile Ziele sind und jene, die solche gezielt angreifen, Kriegsverbrecher. Ach so. 19.03.2022, Tag 24. Wirtschaftsminister Habeck reist nach Katar, ein Oligarchenland XL, um dort bei den Menschenrechten die Luft rauszulassen, um dafür Flüssiggas zu bekommen. Dabei hat er einen Tross von Wirtschaftsbossen, die darauf warten, dass der grüne und sonst so moralisch gedrückte Habeck die Hindernisse aus dem Weg räumt, die der Vergasung der Menschenrechte im Weg steht. Die Scheiche sind bisher schlecht gelaunt, weil man ihnen systematisch die Verletzung von Menschenrechten vorhält und ein extrem ausbeuterisches System. Zitat: Es geht jetzt alles so schnell, wer weiß schon, was noch alles passiert. Den Energiedeal mit den steinzeit-islamistischen Scheichs von Katar findet der grüne Bundeswirtschaftsminister nun großartig. Angesichts dieser Schwärmerei von Robert Habeck weiß man nicht so recht, wie viel Großartigkeit man sich noch wünschen soll. Zitat Ende, focus.de vom 20.03.2022. 20.03.2022, Tag 25. Die Talkshow Anne Will stellt sich die Frage: Putins Angriff, Krieg ohne Ende? Wieder einmal war die Gästeauswahl so ausgewogen, dass man die Unterschiede nur am Grad der Eskalation ausmachen konnte. Die einen wollen sofort alle Gaslieferungen zu Russland kappen und halten die Zurückhaltung der NATO und der EU für egoistisch, Marina Weißband, deutsch-ukrainische Publizistin. Die anderen denken strategisch und plädieren für ein lang angelegtes Containment, Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Nur ein Beitrag war interessant. Alexander Graf Lambsdorff von der FDP kam auf das Jahr 2008 zu sprechen, als es um den Beitritt der Ukraine zur NATO ging. Lambsdorff erinnerte daran, dass dies eine rote Linie gewesen sei. Denn allen war klar, dass dies zum Krieg führen würde. Denn dann hätte ja der Hafen von Sewastopol für die russische Mittelmeerflotte auf NATO-Gebiet gelegen. Man weiß also sehr genau, wie man von westlicher Seite einen Krieg provozieren bzw. wie man einen Krieg verhindern kann. 21.03.2022, Tag 26. Die politischen Freiheiten in der Ukraine, die auch der Westen dort verteidigen will, haben putinsche Größe. Da der ukrainische Präsident Zelensky als Held der Freiheit und Verteidiger der Demokratie im Westen gepostet wird, bekommt man diese Nachricht gar nicht bzw. nur ganz nebenbei. Er verkündete das Verbot der größten Oppositionspartei sowie von nahezu sämtlichen dem linken Spektrum angehörigen Parteien. Gewerkschaften droht er mit vollständiger Entmachtung. Das Verbot entzieht 50 Abgeordneten aus zwei Parteien ihre Mandate. Dazu gehört auch die Oppositionsplattform für das Leben. Diese Partei führt die Opposition im Parlament an und obwohl sie sich gegen den russischen Einmarsch gestellt hat, wurde auch sie unter dem Vorwand von pro-russischen Kriegspositionen verboten. Diese Verbotsorgie betrifft nicht nur das Parlament, sondern auch die außerparlamentarischen Kräfte, darunter eine Vielzahl von sozialistischen Parteien. Das Magazin Der Spiegel übernimmt dabei Wort für Wort die ukrainische Kriegspropaganda. Zitat: Die Oppositionsplattform für das Leben sowie der Oppositionsblock gelten ebenso wie die übrigen neun nunmehr verbotenen außerparlamentarischen Parteien als euroskeptisch, antiliberal oder als pro-russisch. Zitat Ende. 22.03.2022, Tag 17. In rasendem Tempo wird alles über den Haufen geworfen, was zumindest in der politischen Agenda noch einen gewissen Wert hatte. Geradezu sinnbildlich macht dies der grüne Wirtschaftsminister Habeck vor, der für Flüssiggas alles tut. Klimapolitik, Menschenrechte, Emanzipation und die letzten Reste einer ohnehin bereits bis zur Unkenntlichkeit pervertierten Friedenspolitik werden verflüssigt. Ein Mann aus dem Think-Tank-Gewerbe nannte dies frivol und zufrieden das Kill-My-Darling-Syndrom. Die deutsche Bundesregierung will wieder ganz nach vorne. Eine neue nationale Sicherheitsstrategie diene sowohl der Landesverteidigung wie auch dem Einsatz für deutsche Interessen weltweit. Zitat: Wie Baerbock behauptete, verlangen die verbündeten Staaten dabei von Deutschland als größter europäischer Volkswirtschaft Führung. Zitat Ende. GermanForeignPolicy.com vom 17.03.2022. Eine weltweite Verteidigung von nationalen Interessen muss man sich verdienen. Dazu gehört nun einmal nicht Russland. 23.03.2022, Tag 28. Der Krieg in der Ukraine dient auch hervorragend zur Entlastung, eine Art Whitewashing, was die faschistische Vergangenheit Deutschlands angeht. Bereits im Angriffskrieg gegen die ehemalige Bundesrepublik Jugoslawien 1999 entsorgte man deutsche Geschichte in Serbien, um dort ein zweites Auschwitz zu verhindern. Seit dem Krieg in der Ukraine wird sehr gewollt ein Vokabular benutzt, das faschistisch konnotiert ist. Man spricht vom russischen Vernichtungskrieg, vom gescheiterten russischen Blitzkrieg. Und auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky weiß diese Klaviatur zu bedienen, wenn er in Israel von der Endlösung der ukrainischen Frage durch Russen fabuliert. In Deutschland werden solche Vergleiche wohlwollend gutiert bzw. in Szene gesetzt. Der widerliche Versuch, Putin mit Hitler gleichzusetzen, findet hier stille bis offene Zustimmung. In Israel erntet dies deutlichen Widerspruch. Zitat: Der Abgeordnete und ehemalige Finanz- und Geheimdienstminister Yuval Steinitz stellte fest, jeder Vergleich zwischen einem regulären Krieg und der Vernichtung von Millionen Juden in Gaskammern grenze an Holocaustverleugnung. Zitat Ende. GermanForeignPolicy.com vom 23.03.2022. 24.03.2022, Tag 29, vierte Kriegswoche. Es finden drei Kriegsgipfel statt, ein EU-, ein G7- und ein NATO-Gipfel. Überall wird das beschlossen, was man schon vorher gemacht hat und zum Krieg wesentlich beigetragen hat. Wirtschaftssanktionen, Truppenverstärkungen an der Ostflanke der NATO, Verdoppelung der Battle Groups, Steigerung der Waffenlieferungen. Wenn man den vom französischen Präsidenten Macron konstatierten Hirntod der NATO mit dem gegenwärtigen Elektroschock zusammendenkt, ahnt man, in welchem Geisteszustand sich die NATO befindet.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.